Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist ein toller Anblick von hier vorne, zu sehen, wie ihr euch hier aufgereiht habt, eure Sitzgelegenheiten mitgebracht habt. Sieht richtig gut aus. Also so ähnlich wie bei der Speisung der 5000, so am Berghang. Ja, ich begrüße euch und ich freue mich, dass wir nach langer Zeit mal wieder Christustreff live machen dürfen. Und ich habe eigentlich so die letzte Woche, wo die erste Gottesdienste angefangen haben, erst gemerkt, wie mir das gefällt hat und wie gut es tut. Auch wenn man vielleicht ein bisschen Abstand hat und Distanz und vielleicht nicht so direkt miteinander auf Nähe reden kann, es tut gut, wenn man sich sieht und wenn man beieinander ist. Und so möchten wir diesen Christustreff feiern im Namen von unserem Gott, dem Vater im Himmel, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, und im Namen vom Heiligen Geist, den wir heute an Pfingsten gedenken und den wir in unserem Herz kriegten. Amen. Am Anfang möchte ich einen Gruß noch euch weitergeben. Einen Gruß von Edemir und Larissa. Die haben mit dem Heiko geskypt heute und sie haben lasset ganz herzliche Grüße an uns, an die Gemeinschaft und an den Christustreff weitergeben. Es geht ihnen soweit gut, auch wenn Brasilien noch ein bisschen stärker geschlossen ist wie mir. Sie haben also noch nicht so viel Freiheit wie mir, aber sie denken an uns und lasset herzlich Grüße. Und ich gebe dir, Heiko, das wieder zurück. Beim nächsten Mal, wenn du Kontakt hast, grüße Edemir und Larissa herzlich auch von uns. Dann möchte ich jetzt noch zwei Danke loswerden. Das erste ist, danke Ilka und wer alles geholfen hat, dass der Platz so super gerichtet ist. Ich habe es dir die letzten zwei Mal gekriegt. Ist wirklich super. Ist also wie ein richtig schöner Garten vorbereitet. Vielen Dank dafür. Und ein zweiter Dank, den darf ich jetzt mal persönlich aussprechen, Marco, dir und der Katrin, eurer ganzen Familie, für das, was ihr in der letzten Woche alles gemacht habt. Bei ADES ist ja alles, was online ihr gehört habt, ist bei ADES aufgenommen worden. Und Stunden, Tage, weiß nicht, Wochen, hat er damit zugebracht, alles zusammen zu schneiden und online zu stellen. Er hat sein Tonstudio zur Verfügung gestellt, sein Haus. Katrin hat dafür gesorgt, dass niemand durstig und hungrig wieder heimgehen muss, wenn er zur Aufnahme da ist. Ganz herzlichen Dank, ist wirklich super und vergelt's Gott. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam mit dem Gebet beginnen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Christustreff. Ich möchte dir Danke sagen für die Möglichkeit, dass wir uns hier unter freiem Himmel versammeln dürfen. Und danke für deinen Heiligen Geist, den du uns, deinen Kindern, versprochen hast. Danke, dass du, Heiliger Geist, in uns bist und nie weit weg. Amen. Ich freue mich, dass wir eine Band live heute auch dahin und wir dürfen jetzt das erste Lied hören.
Deine Gnade füllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Nicht immer spür, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da.
Heute ist Pfingste und wir haben dann passenden Text zu Pfingste. Ich lese aus Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, das hat er von mir.
Ich darf in dir ruhen, ich ergreife. ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Du gibst mir
möchte Daniel begrüßen und ich freue mich, dass er jetzt seine Gedanken, Gottes Gedanken über diesen Text zu uns spricht.
Ja, das fühlt sich gut an, mal wieder miteinander zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr das vermisst habt, aber egal, mit welchen Beschränkungen wir uns jetzt gerade treffen können, ich finde es gut und es bringt einfach dieses zum Ausdruck, wir gehören zusammen. Und wir hören miteinander auf einen Herrn. Und in dem Text kommt so ein bisschen zum Ausdruck, viel genialer wäre es doch, wenn Jesus jetzt hier stehen täte, oder? Also, Daniel Krax sagt, Daniels Gedanken oder Gottes Gedanken, ja, vielleicht irgendwas dazwischen oder vielleicht auch nicht, vielleicht sind es nur meine Gedanken. Aber wenn jetzt Jesus hier stehen täte, dann wären wir uns ganz sicher, das sind Gottes Gedanken, die er sagt. Da wäre das gar keine Frage. Wäre doch super, wenn er hier sein würde, an meiner Stelle. Vielleicht haben die Jünger damals genauso gedacht, die haben sich ein Leben ohne, dass Jesus da ist, gar nicht vorstellen können. Ich meine, wie sollten sie auch? Jesus hatte sie gerufen und hatte gesagt, folgt mir nach, seid bei mir. Und das war dann ihr Lebensinhalt. Die haben nichts anderes gemacht als, wenn Jesus morgens aufgestanden ist, sind sie auch aufgestanden. Wenn sie mal aufgestanden sind, Jesus war nicht da, dann haben sie ihn gleich mal gesucht, weil es geht ja gar nicht. Wo ist denn jetzt Jesus hin? Wenn Jesus losgezogen ist, sind sie hinterhergelaufen. Wenn Jesus sich hingesetzt hat, um ihnen was zu erzählen, haben sie zugehört. Wenn Jesus Wunder getan hat, haben sie gestaunt. Wenn Jesus Aufgaben für sie hatte, haben sie das gemacht. Ihr Leben bestand darin, mit Jesus unterwegs zu sein. Und jetzt an diesem Abend, von dieser Rede, wo wir gerade gehört haben, hat Jesus noch viel mehr gesagt. Und ich glaube, es geht vielleicht uns so jetzt gerade, wie es den Jüngern damals geht. Von dieser Rede haben sie gar nicht so viel verstanden. Sie haben nur verstanden, Jesus geht weg. Und wir sehen ihn nicht mehr. Da, wo er hingeht, können wir nicht mitkommen. Und das hat ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt. Das muss der absolute Schock gewesen sein. Wie, Jesus geht jetzt? Wo geht er denn hin? Und wir? Wie soll das denn jetzt gehen? Also, wie sollen wir denn jetzt leben? Sollen wir jetzt wieder zurückgehen in unser altes Leben? Wir haben doch alles aufgegeben. Wir haben unseren Beruf aufgegeben. Wir haben unsere Familie vor 3 Jahren irgendwo mehr oder weniger aufgegeben. Wo sollen wir denn, wie sollen wir jetzt leben? Und außerdem hatten sie auch gespürt, das, was Jesus ihnen gesagt hat, wie man in seinem Reich lebt, das ist ziemlich herausfordernd. Und sie sind immer wieder gescheitert und sie haben Jesus immer wieder gebraucht, dass er ihnen hilft, wirklich mal auf die Spur zu kommen. Ja, erst vor kurzem war es noch gewesen, die waren unterwegs nach Jerusalem und sie haben diskutiert, wer jetzt eigentlich der Wichtigste von den Jüngern ist. Ja, wer hat denn das Sagen? Und dann hat Jesus ihnen gesagt, nicht der die größte Klappe hat, sondern auch nicht der Mutigste ist, sondern der im Dienst von allen steht, das soll der Größte sein. Und wieder hatten sie gelernt, so wie sie eigentlich denken, funktioniert es gar nicht. Sie brauchen doch Jesus. Wie sollen sie jetzt leben ohne ihn? Und immer, wenn es schwierig wurde, wenn es brenzlig wurde, wenn Menschen gegen das waren, was Jesus gesagt hat, dann haben sie sich alle an Jesus orientiert. Dann sind sie auf Jesus losgegangen und die Jünger konnten sich hinter ihm verstecken. Aber was würde passieren, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ja, und sie dafür stehen, was Jesus gesagt hat. Jetzt würden ja sie selber angegriffen werden. Wie soll das gehen? Jesus geht und jetzt? Wie lebt man als Nachfolger von Jesus, wenn Jesus nicht da ist? Ich glaube, sie fühlten sich total allein. Das heißt ja auch, sie sind traurig. Jesus hat so richtig in ihr Herz geguckt, hat gemerkt, wie traurig sie sind. Nicht, weil Jesus weggeht, sondern und auch nicht, weil er sterben wird. Das haben sie alles gar nicht verstanden, sondern einfach, wir sind allein, wir sind verlassen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir sind traurig und hilflos. Gut, für uns ist das relativ Normalität. Ihr habt heute Abend nicht wirklich damit gerechnet, dass Jesus jetzt hier steht, oder? So, wer hat damit gerechnet, dass Jesus heute hier wäre? Okay, also 100%. Die Frage würde wahrscheinlich immer so beantwortet werden. Also keiner hat damit gerechnet. Also wir sind es gewohnt, Jesus ist gar nicht da. Wir rechnen gar nicht in dem Sinn mit ihm. Aber wenn wir uns so ein bisschen mit Christsein beschäftigen, mit dem, was es bedeutet, Christ zu sein, merken wir, es ist mehr als einfach nur, ich bin irgendwann mal im Himmel. Das ist vielleicht so der Einstieg, dass man denkt, ja, irgendwann sterbe ich mal, wo bin ich dann? Ich würde gern da sein, wo Gott ist, wo es gut ist. Ich wäre gern im Himmel und ich habe einen, der vergibt mir und der hilft mir dahin. Aber wenn man sich damit beschäftigt, was Christsein bedeutet, merkt man, Christsein ist mehr als nur, ich lebe jetzt halt hier und irgendwann bin ich halt dort. Sondern Christsein hat auch was schon mit dieser Welt zu tun und dass sich mein Leben hier verändert, dass ich nicht mehr genauso lebe, wie ich vorher gelebt habe. Wenn ich die Bibel lese, komme ich gar nicht drum herum, die Dinge ernst zu nehmen, die damals Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Also wenn er gesagt hat, folge mir nach, dann sagt er es auch uns. Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und wenn er damals seine Jünger gelehrt hat, was das bedeutet hat, dann gilt es auch uns. Und dann guck mal nur rein in die Bergpredigt und lies mal und du spürst, wie gar nicht so einfach das ist. Eher schwierig oder vielleicht sogar unmöglich, das umzusetzen. Einfach ein paar Punkte mal. Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Die dir gegen Schienbein treten, umarme sie. Also jetzt nicht. Ja, jetzt muss 1,50 Meter Abstand halten, aber da können sie auch nicht gegen Schienbein treten. Also, keine Ahnung, jetzt können sie sich vielleicht anspucken. Also der oder verbal was ins Gesicht rufen. So Gemeinheiten, wie das manchmal passiert. Dass man einander böse Worte sagt. Und jetzt soll ich dem, der mir das gesagt hat, im Herzen lieben und sagen, danke Gott für den Menschen. Segne ihn, tu ihm Gutes. Mit Mühe und Not halte ich mich vielleicht zurück, dass ich nicht mit genau der gleichen Härte zurückantworte. Und fühle mich damals schon gut dann. Ja, habe ich schon was geschafft. Ich habe nicht mit gleicher Münze heimgezahlt. Oder ich soll meine Schätze im Himmel sammeln? Ganz ehrlich, ist es doch viel einfacher. Ich mache meine Banking-App auf und gucke, wie da mein Kontostand wächst. Oder ich schaue mein Häusle an, wie ich hier und da was verschönern kann. Oder das Auto, früher sind wir Trabi gefahren, dann Wartburg, Lada, das war schon ein Raufstieg. Ja, und dann sind wir irgendwann vom Lada, sind wir dann auf Opel. Ich weiß nicht, ob das alles Aufstiege waren, aber auf jeden Fall hat man dann sich so langsam hochgearbeitet mit dem Auto. Ja, und jedes Auto musste ein Stück besser und schöner und schneller und mit mehr PS und so sein. Ist doch viel einfacher, das zu greifen als Schätze im Himmel. Also wie sieht das aus da oben und wer sagt mir, dass ich das da oben jemals in Empfang nehmen kann? Ist so weit weg. Oder der Paulus schreibt mal, wir sollen uns an die Gesetze des Staates halten. Gehört übrigens auch die Verkehrsregeln dazu. Ja. Wie schwierig uns das fällt, merkt man in der nächsten 70er-Zone. Dass es schwierig ist, da 70 zu fahren. 80 oder 90 oder wenn du mehr leisten kannst, vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder wenn du weißt, wo die Blitzer stehen, dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist schwierig, das umzusetzen, was Jesus sagt. Wie soll denn Nachfolge gehen? Jesus, wenn du hier wärst, wäre das vielleicht alles viel einfacher. Wir merken also irgendwie, es geht nicht. Christsein zu leben ist eigentlich gar nicht möglich. Es funktioniert nicht. Und was mir dann begegnet, sind immer wieder auch Christen, die arrangieren sich damit. Die sagen, geht nicht. Also gut, ich streng mich an, ich gebe mein Bestes, aber mehr geht eben nicht. Mehr als mein Bestes kann ich nicht. Und dann fühlt sich Christsein so an, wie ich kletter. Ich versuche, dem Himmel so ein Stück näher zu kommen. Ich kletter auf einem Turm und versuche, irgendwo in den Himmel zu kommen. Also möglichst nah ran. Aber egal, welchen Turm ich besteige oder welchen Berg ich besteige, ich werde eben nie in den Himmel kommen. Es ist unheimlich anstrengend, es kostet unheimlich viel. Also wenn ich auf den Turm steige, am Freitag haben wir den Sogo aufgenommen. In Pfalzgrabenweiler waren wir auf der Ruine Mandelberg. Und wenn ich da hoch muss, das kostet mich mehr als die Anstrengung, die körperliche Anstrengung. Das kostet mich unheimlich viel Überwindung, weil es so eng ist und so hoch und man könnte ja runterfallen, die Treppen könnten einbrechen und Da könnte alles Mögliche passieren, ja. Dass ich das überlebt habe, könnte jetzt dankbar sein, sonst wäre ich jetzt, müsste der Andi predigen heute. Genau. Das kostet mich unheimlich viel und manchmal fühlt sich für uns Christsein so an. Das kostet mich unheimlich viel Anstrengung. Ich mühe mich ab, ich versuche, dem Himmel so ein bisschen näher zu kommen. Ja, ich, wie gesagt, ich reagiere eben nicht auf die Angriffe des Feindes mit gleicher Münze, sondern ich schluck's runter. Irgendwie ertrage ich den anderen. Aber das Lieben kriege ich nicht hin. Und mit den Schätzen im Himmel, ja, ich weiß das und ich versuche auch zu spenden und ja, und da gebe ich auch was und vielleicht tut es mir auch weh, wenn ich das gebe, aber so wirklich, dass ich dann sage, oh, ja, ich sammle mir Schätze im Himmel, ich gebe das jetzt frei und gern und mache das von Herzen gern und ist doch egal, wenn ich nicht so viel habe, das gelingt irgendwie nicht. Ist es so? Muss man sich damit arrangieren und sagen, Christsein funktioniert eigentlich gar nicht so richtig? Wir versuchen unser Bestes und halten so ein Level, den wir gerade so aus eigener Kraft schaffen und sind aber eigentlich frustriert, wenn wir die Bibel lesen und sagen, wie soll das denn gehen? So ähnlich muss es sich für die Jünger damals angefühlt haben. Und Jesus hat ja nicht nur diese Stelle zu ihnen gesagt, sondern ganz deutlich sagt er später noch vor seiner Himmelfahrt zu ihnen, ihr geht jetzt nach Jerusalem, da setzt ihr euch hin und dann wartet ihr, bis dieser Beistand, dieser Helfer, dieser Heilige Geist kommt. Bevor der nicht kommt, macht ihr gar nichts. Weil er ganz genau weiß, alles, was sie aus eigener Kraft versuchen würden, wird total daneben werden. Das wäre so Krampf, aber nichts Richtiges. So aus eigenen Mitteln, aber das würde nie dem entsprechen, was Gott tun möchte. Und deswegen sagt er, ihr wartet, einfach hinsetzen, warten, bis Gottes Geist kommt an Pfingsten und dann könnt ihr mit seiner Kraft es tun, wozu ich euch losschicke. Wenn Jesus das damals seinen Jüngern gesagt hat, gilt das nicht genauso für uns? Warum versuchen wir immer, aus eigener Kraft zu viel zu machen und so wenig Gottes Geist und Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen? Wir können eben nicht auf den Berg hochklettern und zu Gott kommen, sondern wir können tatsächlich hier unten bleiben und warten, dass Gottes Geist kommt, und er kommt. Er kommt ja für jeden, der sein Leben an Jesus dranhängt, sagt Gott dem, oder sagt Jesus, der kriegt meinen Geist. Es waren nicht nur diese ersten 11 Jünger, es ist jeder, der zum Glauben gekommen ist und auch bis heute kriegt Gottes Geist. Und dieser Geist, der hat unheimlich viele Eigenschaften, und das Wort, was Jesus hier benutzt, Paraklet, das wird ganz unterschiedlich übersetzt. Bei Luther heißt es Tröster, bei dir hieß es jetzt Helfer, bei mir heißt es Beistand. Und genau das ist es. Dieser Heilige Geist ist ganz viel. Aber eins ist sicher, er ist genauso gut wie Jesus. Jesus sagt man an anderer Stelle, er ist von der gleichen Qualität, wie ich das bin. Also Jesus ist nicht hochgegangen in den Himmel und hat gesagt, jetzt schicke ich mal den Stift runter. Ja, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal benutzt. Aber das, genau das ist es eben. Sondern er schickt, da kommt Gott nur in anderer Form wieder zu uns. Eben nicht Jesus hier, da, sondern Gottes Geist. Gleiche Qualität, gleicher Gott. Wenn also Gottes Geist bei uns ist, dann ist Jesus da. Kein Unterschied. Einzige Problem ist, wir können ihn nicht sehen und deswegen ist es für uns manchmal so schwer zu greifen. Er ist nicht sichtbar. Und was wir nicht sehen können, fühlt sich für uns schwierig nachvollziehbar an. Und deswegen gibt Jesus hier mehrere Hinweise drauf, wie man Gottes Geist erkennen kann. Was sind seine Wirkungen? Ich meine, eins wissen wir auch, Wind können wir auch nicht sehen. Aber woran erkennt man den Wind? Ha? Wenn es bläst, ja, aber woran merkst du, dass es bläst? Wenn es arg windet, ja, aber woran merkst du, dass es arg windet? Ja, wenn die Bäume wackeln, genau. Wenn die Bäume wackeln, merkt man, dass es Wind da. Ich sehe nichts, aber die Bäume wackeln. Ich sehe nichts, aber es rauscht in den Bäumen. Oder die Haare flattern. Ja, oder man merkt es ja, wenn es an einem hier vorbeipustet, den Wind, wir können ihn nicht sehen. Und genau dieses Beispiel greift Jesus auch mal auf und sagt es dem Nikodemus. So ist der Heilige Geist auch. Wir können ihn nicht sehen, aber seine Wirkungen können wir wahrnehmen. Und diese Wirkungen, die, von denen redet Jesus jetzt hier auch zu seinen Jüngern. Ich muss noch meine Magnete hier geschwind. Woran erkennt man jetzt den Heiligen Geist? Woran erkennen wir, dass der Heilige Geist irgendwo nahe gekommen ist oder in uns eingezogen ist? Was ist das Allerwichtigste, was der Heilige Geist macht? Ich meine, da gibt es unterschiedlichste Ansichten und je nach Gemeinde, wo du bist, sage ich mal, gibt es da unterschiedliche Dinge, wo Menschen sagen, wenn der Heilige Geist kommt, passiert mit dir dies oder jenes. Aber wenn wir einfach mal in unseren Text reingucken, da steht drin, der Heilige Geist, der macht Jesus groß. Jesus hat gesagt, er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Der Heilige Geist redet gar nicht so viel über sich selber. Vielleicht reden wir deswegen auch nicht so viel über den Heiligen Geist, sondern mehr über Jesus. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, wann ist er denn da? Da, wo Jesus groß gemacht wird, da wirkt der Heilige Geist. Er wird mich verherrlichen. Hast du gemerkt, dass du allein nicht zu Gott kommen kannst, dass du jemanden brauchst, der dir hilft und dass dieser eine, der dir hilft, Jesus Christus ist? Dann hat das der Heilige Geist gemacht. Der hat dich verstehen lassen, dass du Jesus brauchst als deinen Retter. Hast du gemerkt, dass Jesus am Kreuz nicht für sich gestorben ist, weil er es für sich gar nicht nötig gehabt hätte, sondern für dich gestorben ist? Hast du verstanden, dass er es aus Liebe für dich getan hat? Dann macht das der Heilige Geist. Er macht dir Jesus groß. Dass du einfach nur staunen kannst, das tat Jesus für mich. Wahnsinn. Hast du verstanden, dass Jesus auferstanden ist, dass er wirklich das Grab verlassen hat, dass er lebendig ist, dass er lebt, aber nicht so wie du und ich, schon ein ganz neues Leben schon angefangen hat? Dass er jetzt beim Vater im Himmel ist? Dass er einmal wiederkommen wird? Dann macht das der Heilige Geist. Du kannst es nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist für Jesus bleibt ein normaler Mensch, der über diese Welt ging. Vielleicht, ja, man akzeptiert, dass er noch da war und irgendwas gesagt hat, ein guter Mensch war, aber mehr nicht. Aber was er für dich ist, würdest du nie verstehen, dass Gottes Geist an dir wirksam ist. Da fängt es an. Er macht Jesus groß. Hast du eine Sehnsucht in dir nach Jesus? Ja, dass es einfach doch besser wäre, wenn nicht Daniel hier stehen würde, sondern Jesus selber. Ja? Hast du die Sehnsucht danach, dass Jesus einfach ganz nahe kommt oder dass man sich darauf freut, wenn er mal wiederkommt oder dass man sich darauf freut, einmal bei ihm zu sein? Ja, Paulus konnte sagen, Sterben ist mein Gewinn. Von dieser Welt zu gehen, das ist nicht der schlimmste Augenblick meines Lebens, sondern das wird der schönste Augenblick meines Lebens sein, weil da habe ich es geschafft und dann bin ich bei Jesus. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Natürlich hat er gern gelebt und gern die Dinge und sich um Menschen gekümmert und so. Und trotzdem wusste er, wenn ich nach Hause gehe, bin ich bei Jesus. Der Heilige Geist weckt solche Sehnsucht in uns, bei Jesus zu sein. Alles Wirkungen des Heiligen Geistes. Verspürst du solche Wirkungen, darfst du sicher sein, der Heilige Geist ist bei dir. Er wirkt an dir. Er ist ganz nah. Und dann nennt Jesus drei Dinge, die der Heilige Geist dann auch tut in dieser Welt. Dinge, die vielleicht nicht bequem sind, aber die nötig sind. Er überführt von Sünde, er überführt von Gerechtigkeit und von Gericht. Schauen wir noch kurz diese drei Dinge an. Was ist Sünde? Ist ja so ein Wort, was wir nicht so gern benutzt wird. Aber Jesus sagt, alles, was ohne Glauben an mich geschieht, ist letztendlich Sünde. Im Himmel, glaubt ihr denn, im Himmel würden wir irgendeine Sache ohne ihn machen? Im Himmel, wenn man irgendwann mal bei Gott ist, in seinem Reich, geschieht nichts ohne Gott, geschieht nichts ohne Jesus. Und hier in dieser Welt denken wir, okay, für unseren Sonntagstreff oder Christustreff oder Gemeinschaftsstunde und so, da brauchen wir Jesus und da ist schön, wenn Jesus da ist. Aber wenn ich jetzt morgens Feiertag, am Dienstag wieder arbeiten gehe, das kriege ich dann auch alleine hin. Und in meiner Familie, das kriege ich auch irgendwie hin. In mein Leben kriege ich irgendwie hin. Und der Heilige Geist sagt uns, nee, es ist nicht in Ordnung, wenn du versuchst, dein Leben einfach ohne Gott zu leben. Und legt da manche Finger auch in die Wunde. Und überführt uns in dem Sinn. Wenn wir da mal einfach auch fragen, Herr, wo ist denn dieser Bereich in meinem Leben, wo ich versuche, ohne dich zu leben? Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, wenn er uns eine Antwort gibt und sagt, da, da und da. Und es wäre gut, wenn du hier mal was änderst und da was änderst und dort was änderst. Und dann können wir uns entscheiden und sagen, ah ja, aber die anderen machen das auch alle so. Oder wir entscheiden uns und sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will mit dir leben. Ich will das probieren. Ich will probieren, mit deiner Kraft zu leben und entdecken, wie du was tun kannst durch mich. Oder von der Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Ihr seid nicht eingesperrt. Ihr seid nicht im Gefängnis. Also im Sinne des deutschen Gesetzes seid ihr gerechte Menschen, wenn man es jetzt auf Bibeldeutsch übersetzen würde. Ja? Ihr seid gerechte Menschen, weil niemand euch vor Gericht stellt und einsperrt. Und jetzt könnt ihr alle stolz auf euch sein. Die Frage ist, wenn das Gesetz in Deutschland alles sehen würde, was wir so machen, ja, also automatische Geschwindigkeitsüberwachung in den Autos und direkte Meldung an die Polizei und was auch immer wir so tun, wenn das alles geahndet würde, was wir machen, wäre man dann auch noch so gerecht in Deutschland? Schon schwieriger wahrscheinlich, hätte man schon manches Verfahren vielleicht am Hals gehabt. Also eigentlich, wir können nicht nachher zu Gott kommen und sagen, guck mal, ich habe mir in Deutschland doch auch nicht zu Schulden kommen lassen. Ich war doch ein ganz Guter. Ich war nicht einmal im Gefängnis. Bin nicht einmal vor Gericht gestanden. Weil Gerechtigkeit bei Gott bedeutet einfach genauso in Gottes Reich völlig in Ordnung zu sein, dass da überhaupt nichts ist, was, ja, wo Gott sich dran stören könnte. Dass wir so leben, wie es Gott entspricht. Der Heilige Geist zeigt uns, nur Jesus allein ist der einzig Gerechte. Nur er ist der, der wirklich einfach direkt zum Vater gehen konnte. Ja, der sich nicht vom Vater verantworten musste für sein Leben, weil er sein Leben so gelebt hat, wie es dem Vater entspricht. Wir bekommen diese Gerechtigkeit nur geschenkt. In der Seligpreisung sagt Jesus mal, selig sind die, also glücklich schätzen dürfen sich die, die so einen Hunger und einen Durst haben nach der Gerechtigkeit, weil sie werden satt werden. Sie kriegen es geschenkt. Mehr können wir nicht empfinden als so ein Hunger und Durst. Herr, ich möchte gern zu dir gehören, Gott. Schenk's mir bitte. Und er macht's. Schenkt's uns. Und ein drittes, der Heilige Geist überführt vom Gericht. Manchmal hört man ja so, diese Welt, die wird halt immer besser und immer besser. Wir Menschen werden immer menschlicher und immer netter miteinander und wir kriegen das schon hin. Wir müssen uns nur halt mehr anstrengen, dann wird diese Welt eine Welt, die für alle schön ist. So heißt es manchmal. Und so denken viele. Aber der Geist Gottes zeigt uns, diese Welt geht auf ein Ende zu. Diese Welt ist eigentlich eine Welt, die sich gegen Gott stellt. Die regiert wird von einem, der sich gegen Gott stellt. Und diese Welt, über die ist schon ein Urteil gesprochen worden, diese Welt wird ein Ende haben. Jetzt könnte man fragen, ja, warum hat sie denn noch kein Ende gehabt? Warum hat denn Gott nicht schon lange das Urteil vollzogen? Dieser Welt ein Ende gesetzt. Und auch das sagt er uns, weil er wartet. Er wartet auf jeden einzelnen Menschen. Dass jeder einzelne Mensch es doch verstehen soll, dass Gott ihn liebt, dass er umkehren darf. Gott hat so eine Geduld, dass er eben dieses Urteil noch nicht vollstrecken will, sondern warten will, ob Menschen nicht noch umkehren, noch zum Glauben kommen. Deswegen gibt es diese Welt noch. Weil Gott ein geduldiger Gott ist, ein gütiger Gott. Und unsere Aufgabe ist einfach, von Jesus zu reden, damit Menschen das erfahren, während Gott Geduld hat und wartet. Aber auch dieses Gericht wird einmal von Jesus gehalten werden, wenn er wiederkommt. Wir sind nicht allein, um es einfach nochmal zusammenzubinden. Die Jünger haben sich allein gefühlt und durften irgendwann erleben, als Gottes Geist kam, wir sind nicht allein, sondern Gott tut Dinge durch uns, die wir nicht für möglich halten. Du bist nicht allein. Wenn du in der Bibel liest und merkst, da sind Dinge, die du nicht kannst, das ist relativ viel, dann leg's einfach ihm hin und sag, das möchtest du doch durch mich tun. Dazu musst du mich aber verändern, dazu brauche ich eben deine Kraft, deinen Geist. Veränder mich, mach mich neu, hilf mir, dass ich den Menschen lieben kann, den ich eigentlich im Herzen hasse. Hilf mir, dass ich von meinen Schätzen loslassen kann, dass ich sie einfach für dich gebrauchen kann in dieser Welt und sie eben nicht für mich sammle oder für irgendwelche anderen Zwecke, sondern für dich einsetzen darf. Hilf mir, Jesus, dass ich auch ernsthaft von dir reden kann, dass ich den Mut habe, auch mit Menschen über den Glauben zu reden und nicht nur übers Wetter. Das ist auch schön, aber es gibt mehr als das Wetter in dieser Welt, was wichtig ist. Hilf mir, Jesus, dass mein Leben dir entspricht, immer mehr. Gott verändert uns, langsam, stetig, aber er will es tun, da wo wir ihm Raum geben. Deswegen ist der Heilige Geist da, wirkt in uns. Wir sind nicht allein. Und egal, wie allein du dich fühlst und wo auch immer du mal stecken wirst, auch ganz allein und keine Menschen da sind, Gott ist da in seinem Geist. Ich bete noch mit uns. Ja, Jesus, wir können dich nicht sehen, aber du warst da in dieser Welt. Du hast deine Jünger damals geführt, geleitet, gelehrt, beschützt, hast Geduld mit ihnen, hast sie verändert. Und doch konnten sie gar nichts tun für dich, wenn du ihnen nicht die Kraft dazu gegeben hast. Und das hast du gemacht an Pfingsten, so sichtbar, spürbar. Und für jeden, der zum Glauben kam, jedem hast du dieses Geschenk gegeben, deinen Geist, du bist da, Gott in uns. Wir können das manchmal nicht fassen, weil wir es nicht sehen können und damit vielleicht auch nicht verstehen können. Aber du wirkst an uns, veränderst uns, legst manchmal auch den Finger in die Wunde, aber hilfst uns auch, ja, dass das Leben neu wird, denn du schaffst neues Leben, ein neues Herz. Und dann ist Christsein nicht mehr anstrengend, sondern dann machen wir das gern. Dann lassen wir uns von dir verändern. Ich bitte dich, dass uns das einfach bewusst wird, dass wir nicht mehr selber kämpfen, sondern dass wir unser Leben an dich geben und ja, dass dich wirken lassen in uns, damit die Dinge geschehen, die dir Ehre machen und nicht das, was unser Krampf und Kampf hervorbringt. Danke, dass du nah bist, dass du da bist und dass du immer noch, ja, Heiliger Geist, dass du immer noch Jesus groß machen willst und dass wir von Jesus reden dürfen. Gib uns auch da Worte dafür, für die Menschen um uns herum. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Verbreite Licht und Klarheit.
möchte noch bekannt geben, dass am Donnerstag der Bibelgebetskreis, so wie es in der letzten Woche in der speziellen Art gemacht wurde, wieder stattfindet. Und die nächste Gemeinschaftsstunde in Christustreff weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, seid einfach spontan und achtet auf das, was euch dann mitgeteilt wird. Dahinter ist ein schwarzer Stuhl mit weißem Polster. Und da steht der Opferkasten drauf, der normal im Fruchtkasten immer steht. Ich möchte einfach darauf hinweisen und Danke sagen für alles, was er dort einwirft. Danke auch für alles, was er in dieser Zeit, wo wir uns gar nicht so live getroffen haben, einfach trotzdem auch für unsere Arbeit bei den APIs einfach gegeben hat. Danke dafür. Ich möchte Danke sagen an Daniel für deine Predigt, für deine Worte an uns. Danke. Danke auch der Band und der Technik für alles Aufbauen und für die Lieder, die mir leider nicht mitsingen dürfen. Danke auch alle Helfer, die beim Aufbau und nachher beim Abbau mit dabei sind und die es einfach auch möglich gemacht haben, dass wir uns hier treffen dürfen. Und auch nochmal danke an alle, die bei den Online-Diensten einfach sich bei Marco da einbracht haben und einfach da die Predigt da eingesprochen haben und sich vorbereitet haben. Herzlichen Dank auch euch alle nochmal. Und jetzt möchte ich einladen, dass wir uns unter der Säge stellen. Und nach dem Säge dürfen wir gemeinsam nochmal ein Lied hören und summen. Und wer möchte, darf auch gerne aufstehen, aber ihr dürft auch sitzen bleiben, wenn es euch jetzt gerade nicht so möglich ist. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und gibt dir Frieden. Amen.
Leben.
ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, morgen einen schönen Feiertag zu Pfingsten. Gute Nachhauseweg, Gott befohle und auf ein baldiges Wiedersehen.